Letzte Woche ist wegen Ostern leider keine Ausgabe erschienen. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich habe mir da ein bisschen Zeit für die Familie genommen. Um die Familie geht es auch in dem Film, den wir heute besprechen möchten. Aber es wird alles andere als ein versöhnlicher Familienausflug werden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik hier bei A42, dem Film-Podcast über A24, Arthouse und mehr von und mit den verdammten Nerds. Und ich sitze heute nicht alleine hier, ich bin woanders, denn der liebe Markus hat mich zu sich nach Hause eingeladen, damit wir auch mal wieder zusammen aufnehmen können. Hallo Markus.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Freut mich, dass ich wieder da sein darf. Klingt jetzt komisch, ne? Weil du bist ja bei mir, aber du weißt, was ich meine, dass ich hier ja, zu Gast sein darf.
Ja, irgendwie, du bist heute bei mir im Podcast zu Gast, ich bin bei dir im Podcast zu Gast oder bei Alex. Und ich bin bei dir zu Hause, irgendwie sind wir heute überall zu Gast.
Wir sind überall, genau.
Ja. Genau, ja, unsere letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her, aber das hat uns beiden großen Spaß gemacht, deswegen haben wir schon vor längerem gesagt, wir müssen das auf jeden Fall mal wiederholen, aber wie das eben immer so ist, ist dann mal ganz schnell ein halbes Jahr
vorbei, mindestens. Ja, das ist so, ne?
Ja.
Aber, Leben kommt dazwischen.
Genau, das Leben kommt dazwischen, aber jetzt sitzen wir wieder hier und du hast auch schon recht früh gesagt, okay, wenn wir uns nochmal treffen, dann reden wir doch mal über Bring Her Back und das machen wir jetzt heute auch. Das passt ganz gut irgendwie, weil ich habe am Montag, der 6. oder so, 6. April, habe ich in Essen Talk to Me gezeigt im Rahmen meiner A24 meets A42-Reihe. Das ist ja der erste Film von den Philippou-Brüdern gewesen, von zwei Australiern, die über YouTube angefangen haben mit ihrer Medienkarriere. Und auf Talk to Me folgte dann Bring Her Back und über den sprechen wir jetzt. Möchtest du die Synopsis geben? Soll ich die Synopsis geben? Du kannst jetzt improvisieren oder ich lese das vor, was ich mir hier aufgeschrieben habe.
Wir können ja Folgendes machen. Ich würde mal versuchen, spoilerfrei zu erzählen und dann gucken wir mal, was du dir aufgeschrieben hast.
Ja.
Worum geht's bei Bring Her Back? Ich würde das wie folgt zusammenfassen. Es geht um ein Geschwisterpaar, das ihren Vater verloren hat und im Zuge dessen bei einer Pflegemutter unterkommt, die ein weiteres Kind bei sich in Pflege hat, das ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, das ziemlich seltsam aussieht und sich auch sehr komisch benimmt. Und unser Protagonist Andy spürt schon relativ früh, dass hier irgendwas nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht. Und nach spitzt sich das Ganze immer mehr zu bis zum dramatischen Finale. Das würde ich jetzt mal spoilerfrei sagen, ist die Handlung von Bring Her Back.
Und das auch noch improvisiert. Ich hätte es besser nicht sagen können. Also das Einzige, was ich jetzt noch hier stehen habe, ist, Andy ist 17 und seine Stiefschwester Piper, die übrigens sehbeeinträchtigt ist, das spielt im Film auch noch eine Rolle, ist ungefähr 14. Zumindest war die Darstellerin 14. Ihr Alter wird eigentlich nie genannt, aber ich habe das jetzt einfach mal von der Darstellerin übernommen. Genau, Andy ist halt noch minderjährig und kann deswegen für Piper nach dem Tod des Vaters noch nicht die Vormundschaft beantragen. Deswegen müssen die beiden wenigstens die 3 Monate, bis Andy dann 18 wird, zu einer Pflegemutter namens Laura. Und den Rest hast du ja dann schon sehr eloquent vorgetragen. Ja, Andy wird hier von, also die sind im Grunde alle unbekannt, bis auf Laura, die Pflegemutter. Andy wird von Billy Barrett gespielt, Piper von der völligen Newcomerin Sora Wong. Die ist tatsächlich eingeschränkt in ihrer Sicht und hat da zum ersten Mal überhaupt vor einer Kamera gestanden. Und das weitere Pflegekind, nennen wir es jetzt einfach mal, der kleine Oliver, oder Connor, wird von Jonah Ren Phillips gespielt. Auch der war ein Newcomer und da von dem war ich besonders beeindruckt. Da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf zu sprechen.
Ich von aus, ja.
Ja. Aber steigen wir doch erstmal ein. Was war denn so dein erster Eindruck oder wie hast du den Film empfunden? Gerade so aus der Sicht, du bist ja auch selber Vater. Das ändert wahrscheinlich nochmal so ein bisschen die Sicht auf die Dinge bei diesem Projekt hier.
Ich fange erstmal andersrum an. Ich wollte den Film sehen, weil er war ja einer dieser 3 großen Blockbuster, wenn man bei Horrorfilmen von Blockbustern reden darf, im letzten Sommer. Das waren ja Together, Weapons und eben Bring Her Back.
Ja.
Und ich kann jetzt schon sagen, von den 3 Filmen hat mir dieser auf jeden Fall am besten gefallen.
Ey, mir auch.
Und ich muss, sehr gut, ich muss aber gestehen, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gar nicht unbedingt Lust auf den Film gehabt, weil ich fand, im Trailer wird relativ wenig eigentlich klar, worum es in dem Film geht.
Eigentlich gar nicht.
Genau. Ja. Und von daher habe ich mich immer gefragt, okay, was soll das? Aber Es war Sommer, es gab 3 Horrorfilme im Kino. Hey, da geht man rein.
Auf jeden Fall.
Ich hatte wirklich an ihn gar keine Erwartung, weil der Trailer dir gar nichts verrät. Und es war einer der Filme, wo ich an bestimmten Punkten wirklich dachte, oh Leute, muss das jetzt sein? Sowohl was die dargestellte, ja, Gewalt ist es ja noch nicht mal, aber was so den Gore-Faktor angeht, aber auch das, was auf der psychologischen Ebene in diesem Film wirklich passiert, was Menschen hier psychisch angetan wird und auch wie verzweifelt ein Mensch wohl sein muss, um das zu tun, was hier ja getan wird, beziehungsweise getan werden soll. Mhm. Das waren auf jeden Fall Dinge, wo ich dachte, das geht einem wirklich nah und das auf 2 Ebenen. Einerseits klar, wenn man jetzt selbst Kinder hat, fragt man sich natürlich, wie weit würde ich gehen, wenn ich in dieser Situation wäre, in der Laura ist? Was ja ein bisschen auch dazu führt, dass man so asozial und unglaublich sie sich auch benimmt, man doch irgendwie, und sei es nur am Schluss bei der allerletzten Einstellung des Films, doch irgendwie Mitleid mit ihr hat. Und ansonsten hat mich halt wirklich sehr beeindruckt, welch düstere Atmosphäre der Film hat, ohne dabei im Grunde eigentlich wirklich krasse Sachen zu zeigen. Also es ist jetzt ja kein Film, der von Minute 5 bis, keine Ahnung, 80 die ganze Zeit spritzendes Blut dir zeigt. Und trotzdem macht er irgendwas mit dir. Der Film ist vorbei und du gehst nicht aus dem Kino oder machst jetzt hier den DVD-Player oder den Streaming-Dienst aus und denkst dir, ha, war lustig, ne, wie wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, Freitag der 13. geguckt habe, schnappst dir irgendwie die nächste Tüte Popcorn und trinkst ein Bier und denkst, ja, war lustig, war ein entspannter Abend. Also der Film bewegt irgendwas in dir, würde ich mal behaupten. Zumindest, wenn man empfänglich für diese Art von Film ist. Weil, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es lief ja zuletzt eine recht, ja, nennen wir es mal, aggressive Werbekampagne für den Film. So getriggert durch irgendwelche Dienste, die dann immer gemeldet haben, ah ja, krasser Film, krasser Horrorfilm, jetzt auf Netflix. Manche meinen, die FSK 18 ist zu wenig, wo ich denke, Leute, es gibt keine höhere Einstufung als 18. Was ist das? FSK
30. Ja.
Gut, dass wir den dann gerade gucken dürfen. So. Ja, und wenn du dort geguckt hast, hast du sehr viele Kommentare unter solchen Posts gesehen, die in die Richtung gingen, der ist voll langweilig, da gibt's nur 3 geile Szenen, alles andere ist total öde. Und da habe ich so wie ich mich gefragt, muss man, also kriegt man diese Stimmung wirklich nicht mit? Muss man dafür wirklich irgendwie empfänglich sein oder vielleicht in einem bestimmten Alter? Weil ich hatte das Gefühl, dass gerade von jüngeren Leuten eben, ne, diese Kommentare kamen, der Film ist voll langweilig, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich finde ihn unglaublich atmosphärisch und sehr bedrohlich. Und jetzt habe ich total viel gequatscht.
Also das kann ich auch nicht nachvollziehen. Also der Film, klar, das ist jetzt nicht so eine Schlachterplatte, die dir jetzt einen Jumpscare nach dem anderen liefert, aber die Atmosphäre, die finde ich dafür umso härter tatsächlich. Du hast gerade schon von Laura gesprochen, das ist natürlich jetzt wieder die eine Person, die ich vergessen habe zu erwähnen, beim Cast zumindest, also Sally Hawkins, die einzige von den ganzen Darstellerinnen und Darstellern, die man vielleicht schon mal vorher gesehen hat in, weiß ich nicht, Layer Cake oder Wüstenblume oder in den Godzilla-Filmen oder in den Paddington-Filmen, sehe ich gerade.
Das ist ja alles das Gleiche, ne? Godzilla, Paddington.
Ja, das ist alles eine Richtung.
Ein Franchise.
Das ist natürlich eine wahnsinnig ambivalente Figur, weil du hast es gerade schon gesagt, man schwankt die ganze Zeit so ein bisschen zwischen, soll ich sie jetzt verachten oder soll ich sie fürchten oder soll sie mir sogar leid tun? Und ich muss tatsächlich sagen, das ging mir heute Morgen so. Ich habe den Film heute Morgen erst gesehen, bevor wir uns hier getroffen haben zum letzten Mal. Ich glaube, das war jetzt meine dritte Sichtung. Und das war so das erste Mal, dass ich so ein bisschen angefangen habe, darüber nachzudenken, was die eigentlich für eine arme Sau ist irgendwie. Also das schuldigt natürlich ihre Taten nicht, genau. Aber ich habe zum ersten Mal mich wirklich vor die Frage gestellt, ist der Film eigentlich eher so ein Schocker oder ist der eher traurig? Er ist irgendwie beides, aber wie traurig ist eigentlich ihre Geschichte, habe ich mir dann gerade so das letzte Bild, ne, die Kamera zeigt auf sie, wie sie im Pool liegt mit ihrer Tochter und fährt dann so langsam raus und das ist so ein wahnsinnig trauriges Bild irgendwie. Glaubst du eigentlich, sie ist am Ende tot, oder?
Boah, das ist eine gute Frage.
Also der Film lässt es ja so ein bisschen im Dunkeln, lässt übrigens vieles im Dunkeln, der Film, aber auch das, also entweder sie checkt nicht, was um sie herum geht, weil da kommen ja langsam so Polizisten auf sie zu, oder sie ist ja, die hat ja eigentlich auch eine Wunde am Arm, vielleicht ist sie auch daran dann irgendwie tatsächlich am Ende verblutet oder so, aber der Film lässt es so ein bisschen offen, ob sie das Ende dann überstanden hat oder nicht. Aber ich habe mir das so ein bisschen als Reunion mit ihrer Tochter vorgestellt. So, dass, also für mich ist sie dann eigentlich schon irgendwie gestorben. Aber gut, ich greife vor.
Das ist in der Tat eine gute Frage. Also man sieht nicht, dass sie irgendwie stirbt, aber ich denke schon, dass das irgendwie, weil es ist ja in diesem Pool, wo ihre Tochter gestorben ist, also ich denke schon, dass es wirklich symbolisieren soll, genau wie du es sagst, sie sind wieder vereint. Und unter ihnen ist ja auch so ein Kreis im Becken, also the circle is closed, ne? Vielleicht ein bisschen viel interpretiert, aber ich glaube schon, dass es in die Richtung geht.
Ja, ich meine, sie bekommt ja auch, und auch darüber erfahren wir eigentlich gar nicht so viel, sie hat so ein Videotape von irgendeinem russischen, also der Anfang des Films sagt, this is not a cult, es soll kein Kult sein, keine Sekte oder so, was ist, irgendwie ist es schon eine Sekte, ne?
Wahrscheinlich, also ist es auf jeden Fall nicht die Tanzgruppe von nebenan.
Nee, und ach ja, ich habe ganz vergessen, einen Spoiler-Alarm auszusprechen, aber wir spoilern jetzt einfach ganz schamlos. Also sie hat die ganze Zeit dieses Videotape von diesen Russen vorliegen, das im Grunde nur eine Anleitung ist, wie du verlorene Menschen wieder zurückholen kannst. Und es fängt ja schon damit an, dass du so einen Kreis malen musst auf den Boden, wahrscheinlich um irgendwelche Kräfte zu kanalisieren, so zu channeln. Und deswegen, schon als die beiden da ankommen an ihrem Haus, sehen die ja schon, dass das ganze Haus mit so einem Kreis umgeben ist, von so einem Kreis umgeben ist. Und Kreise spielen immer wieder eine Rolle. Ja, auch als das ist mir heute Morgen wieder aufgefallen, als ich den Film gesehen habe, als Andy und Piper da ankommen, fährt die Kamera auch durch so eine kleine Skulptur durch. In der Einfahrt, die auch so ein Kreis ist und dreht sich dabei noch. Irgendwann wird mal das Fenster zum Garten rausgefilmt und da bildet der Regen so einen Kreis um die Mitte. So, also Kreise sind andauernd immer wieder zu sehen. Ja. Deswegen finde ich das überhaupt nicht weit hergeholt, dass du am Ende von so einem Closure sprichst, wie man so schön sagt.
Du hast ja dann auch die Situation, dass Piper irgendwann die Katze suchen gehen soll. Und dann wird ja auch mal von oben das Haus gezeigt und ums ganze Haus verläuft ja dieser Kreis.
Genau.
Und dann kommt die Überblendung auf den Duschkopf, der ja auch kreisrund ist. Das ist so eine mega geile Überblendung.
Ja, ich liebe so Matchcuts. Genau, deswegen Kreise spielen immer wieder eine Rolle. Okay, jetzt natürlich ein bisschen so die Frage, gehen wir jetzt so ein bisschen weiter in spezifische Fragen rein oder wollen wir noch mal so ein bisschen nach der Synapsis noch mal so ein bisschen genauer sagen, was da eigentlich vor sich geht? Also wie gesagt, Laura ist eine Frau, die eine Tochter hatte namens Kathy und die scheint im Pool ertrunken zu sein. Es gibt eine Szene irgendwann, die hatte ich schon wieder vergessen, die ist mir dann heute Morgen wieder aufgefallen. Da treibt sie so mit dem Kopf nach unten ins Wasser und es ist Blut. Scheinbar ist sie irgendwie vielleicht am Poolrand ausgerutscht und hat sich die Birne eingehauen und ist dann bewusstlos im Wasser liegen geblieben. Und weil die Mutter kurz weg war, ist sie dann ertrunken. Also scheint sie sich da auch die größten Vorwürfe zu machen, ihre Tochter nicht gerettet haben zu können. Und ihr geht es darum, weil sie den Tod ihrer Tochter überhaupt nicht verarbeiten konnte, die irgendwie wiederzuholen. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, vielleicht ist es dir aufgefallen, mir nicht, wie ist sie denn überhaupt in den Besitz dieses Videotapes gekommen von diesem Kult? Das ist einfach da. Das müssen wir einfach hinnehmen.
Das Tape hat sie irgendwoher, keine Ahnung. Ja. Vielleicht gibt es irgendwelche Internetanbieter, die dir sowas verkaufen. Irgendwie, ne, wie man Trauer überwindet oder so, keine Ahnung. Gibt ja Ratgeber für alles. Nee, also das ist wirklich eine der Sachen, die man ganz einfach hinnehmen muss. A, sie hat dieses Tape. B, es ist ein Videotape. Wer hat in der Zeit, wo der Film spielt, weil er spielt ja mehr oder minder in der Gegenwart, weil alle anderen haben Smartphones, wer hat da einen Videorekorder?
Ja.
Also meine Mutter hätte einen. Der funktioniert auch noch. Da gucke ich manchmal wirklich alte, selbstgemachte Sachen, also ne, so Schulvideos, die man selbst gemacht hat.
Ja, okay.
Das muss man einfach hinnehmen, weil das sind ja schon wirklich zwei Dinge, wo man sagen kann, hey, wo kriegt man sowas her? Und wer hat ein Videoabspielgerät? Natürlich ist mir klar, dass das machst du, um das ein bisschen mystischer zu gestalten, weil du dann diese Bildstörung natürlich in den Aufnahmen hast. Das ist natürlich cooler, als wenn du jetzt eine High-End-HD-Auflösung hättest. Das bringt ja so eine gewisse Mystik direkt wieder mit sich. Aber ja, woher es herkommt, keine Ahnung. Ist, glaube ich, auch nicht egal. Doch, ist egal, ist nicht so wichtig.
Ja, plus dadurch, dass sie das offenbar auf Video aufgenommen haben, soll es auch so wirken, so als gäbe es das nicht erst seit gestern, sondern so ein Ritual. Natürlich. Das könnte schon vor 40 Jahren so stattgefunden haben.
Also. Ja, jetzt aber super 8 sein müssen.
Okay, vielleicht in den 90ern oder so. Nee, aber der Film spielt auch in der Gegenwart tatsächlich, weil irgendwann wurde da mal ein Datum eingeblendet. Ich glaube, der Junge, der bei ihr zu Hause wohnt, ist ja eigentlich nicht ihr Kind. Sie nennt ihn die ganze Zeit Oliver, aber eigentlich heißt er Connor. Ich glaube, da stand irgendwie, er wird seitdem, weiß ich nicht, so und so viel im September 2024 vermisst. Also es ist schon ein kontemporäres Geschehen, was da stattfindet. Nee, aber eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig, woher sie dieses Tape hat, weil Für mich ist das einfach nur so eine Metapher oder so ein Platzhalter dafür, dass Menschen, die so verzweifelt sind wie sie in dieser Situation, nach jedem Strohhalm greifen. So. Ich sehe da gerade in deinem Regal Harry Potter stehen. Ich weiß nicht, ob du jetzt so ein Potter-Head bist.
Oh, kommt drauf an.
Also in den Filmen findet das jetzt nicht statt, aber in den Büchern erfahren wir ja zum Beispiel, dass es Personen gibt, die von Magiern abstammen, aber selbst keine Magie haben. Also Filch zum Beispiel ist ja ein sogenannter Squib. Und das gibt's jetzt wirklich nicht in den Filmen. Irgendwann findet Harry mal so einen Brief bei Filch, dass er scheinbar auf so eine Werbeanzeige reingefallen ist von so einem Dienstleister, der verspricht, aus Squibs wieder Magier zu machen. Und wenn die dann an ihm irgendwie 1000 Galleonen zahlen oder so, dann machen die das. Also so diese aus reiner Verzweiflung heraus, so ich gebe jetzt mein ganzes Erspartes dafür aus, damit einer hilft, die Magie, die eigentlich in meinem Körper sein müsste, doch noch irgendwie hervorzuholen. Sowas ist es ja. Also du weißt wahrscheinlich, dass es totaler Quatsch ist, aber du gibst alles da rein, du verlässt dich darauf, weil sie möchte einfach ihr Kind wieder haben. So. Da gibt es ja auch so eine Szene, an dem Tag, an dem der Vater von Andy und Piper begraben wird, da fragt sie die beiden so, ja, worauf habt ihr Bock, ey, was wird euch jetzt irgendwie aufmuntern? Dann sagen sie, ja, lass uns mal besaufen. Und sie so, ja, okay, dann besaufen wir uns halt.
Also Piper sagt, ihr macht es Spaß, Andy zu schlagen, glaube ich.
Stimmt, ja,
genau. Was Laura schon sehr amüsiert. Ja. Und Andy sagt dann, besaufen, okay, besaufen, dann besaufen wir uns.
Genau, und dann besaufen sie sich. Und nachdem Piper schon irgendwie im Saufkoma liegt, weil sie ist ja gerade 14 oder so, und die haben da irgendwie Whisky und Wodka auf dem Tisch stehen. Whisky und
Wodka getrunken, wo man auch eine der Szenen wieder einmal, wo man merkt, wie arschig diese Frau ist. Ja, ja, weil voll. Andy sagt ganz klar, Wodka kannst du allein trinken, den vertrage ich nicht oder mag ich nicht. Und sie, ja, komm ein. Also wo sie ja ganz klar, ich würde es mal so sagen, ihre Machtposition ausspielt. Ne? Ja, er sagt, voll. Er will das nicht. Also mehrfach, sie manipuliert ihn ja mehrfach. Oder was heißt manipulieren?
Doch, macht
sie. Sie sagt auf jeden Fall klar, ich bin erwachsen und du machst das jetzt.
Ja.
Und er macht es. Also es ist ja nicht nur das Wodka-Trinken, sie zwingt ihn ja auch, seinen toten Vater anzusehen, ja, obwohl er es ja überhaupt nicht möchte. Also ja. Und das ist das, was mich an dem Film so mitnimmt, wie diese Frau, die ja eigentlich dafür da wäre, auf diese Kinder aufzupassen.
Ja.
Wie sie einerseits Piper vollkommen rücksichtslos ausnutzt für ihre eigenen Zwecke,
ja.
Und wie sie, oder wie ihr dabei jedes Mittel recht ist, Andy wie einen bekloppten, gewalttätigen, Verrückten darstellen zu lassen. Also, was sie da alles betreibt, das finde ich so unglaublich belastend. Ich möchte mir nicht vorstellen, in dieser Situation von Andy zu sein und von jemandem genötigt zu werden, mir meinen toten Vater anzusehen, wenn ich das nicht möchte.
Nee.
Das ist für mich eine Grenzüberschreitung, die gar nicht geht. Das sollte kein Erwachsener mit einem Kind tun, sagen, du machst das jetzt.
Ja.
Weil sie erzählt sie irgendwie, das gehört sich so? Ist Tradition? Irgend so ein Blödsinn erzählt
sie? Sie möchte ja sogar, dass er ihn auf den Mund küsst. Also das habe ich jetzt bei einem Toten auch noch nie gemacht, um ehrlich zu sein. Das
nee, und ich verstehe auch ganz ehrlich jeden, der sagt, ich möchte mir einen Toten nicht angesehen. Also Tote werden ja oft aufgebahrt, ne, bevor sie beerdigt werden, dass du sie dir angucken kannst.
Ja.
Und ich kann nur für mich sprechen, als mein Vater gestorben ist, wollte ich das auch nicht. Mhm. Also das hat mich nicht interessiert. Klingt jetzt komisch, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine.
Ja.
Man möchte vielleicht genau das, was Andy sagt, man möchte seinen Vater anders in Erinnerung halten und nicht tot.
Ja.
Also, und das finde ich halt sehr hart, wie sie ihn dazu nötigt. Und auch, was sie jetzt in der Szene macht, wenn, wie du schon gesagt hast, Piper im Saufkoma ist, macht sie ja eigentlich so einen auf, komm, lass uns mal so ein bisschen Bonding betreiben. Ne? Wir erzählen uns mal gegenseitig unsere Trauma so ungefähr. Und eigentlich horcht sie ihn ja nur aus, um das, was er ihr erzählt, gegen ihn wieder zu verwenden.
Ja.
Sie entlockt ihm Informationen, die er eigentlich mit niemandem teilen möchte. Unter anderem ja auch, dass sein Vater ihn geschlagen hat.
Ja.
Und das nutzt sie schamlos aus, um ihn glauben zu machen, er hätte einen an der Waffe.
Ja.
Ganz furchtbare Vorstellung.
Ja. Auf der anderen Seite öffnet sie sich ihm aber auch, weil, also sie setzen sich dann ja so Rücken an Rücken, weil es ihm, glaube ich, peinlich ist, sich von Angesicht zu unterhalten oder es ihm dann einfach leichter fällt, wenn er ihr nicht in die Augen gucken muss. Und er fragt sie dann ja auch, ja, wie hast du denn den Tod deiner Tochter verarbeiten können? Sie sagt einfach, ja, gar nicht. Das ist für mich, das öffnet für mich schon so dieses weite Tor für alle möglichen Interpretationen, warum sie tut, was sie tut. Nee, aber ich wollte noch sagen, bei der Beerdigung, sie nutzt diese Szene nicht nur für eine Machtdemonstration oder für einen Missbrauch ihm gegenüber, sondern auch, das ist wieder so eine Szene, wo sie, wie in vielen anderen Szenen dieses Films, auch Zwietracht zwischen den beiden sieht, weil, wie, absolut, ja. Ich habe schon erwähnt, dass Piper sehbeeinträchtigt ist Und sie stehen da zusammen am Sarg, also Andy und Piper. Und Piper fragt Andy, ja, wie sieht Dad denn aus? Und er so, ja gut, obwohl er gerade ausschaut, was sie ja nicht sehen kann.
Korrekt.
Und dann kommt Laura dazu und sagt so, ja, du hast doch gerade deiner Schwester gesagt, dass der Vater gut aussieht. Du hast ihn aber gar nicht angeschaut. Und dann sagt sie so, warum hast du mir denn gesagt, dass er gut aussieht, wenn du ihn gar nicht angeschaut hast? Ich habe sogar Grapefruit gesagt. Weil die beiden haben so ein Codewort. Sie genau. sagen immer Grapefruit, wenn sie bedingungslos ehrlich zueinander, also bedingungslose Ehrlichkeit voneinander verlangen. So.
Aber das wird auch nie so gesagt. Ne? Das muss man sich schon
erarbeiten
aus dem Kontext. Also im ersten Moment versteht man es nicht. Ja. Wenn irgendwann jemand sagt Grapefruit, denkt man so, hä? Ja. Was? Also es wird schon relativ schnell klar, was damit gemeint ist.
Ja, also Hand aufs Herz, genau.
Genau, also ne, das ist, aber es versteht halt nicht jeder. Ne? Also das ist nur für die beiden, damit, also dafür ist ein Codewort ja da.
Ja, genau. Ich habe auch nochmal genau darauf geachtet, die werden nie von irgendwelchen anderen gefragt, was heißt denn Grapefruit? So, das ist scheinbar so deren beiden Geheimnis. Selbst wenn die Außenstehenden sich das vielleicht auch erschließen können aus dem Kontext, aber sie behalten es auf jeden Fall für sich. Und das finde ich ist auch, also wo ich jetzt gerade schon mal mit dem Thema angefangen habe, das ist auch ein krasser Bestandteil dieser ganzen Dynamik, dass, also sie möchte Andy ja eigentlich gar nicht im Haus haben. Das fängt schon damit an, dass sie ihn zu Anfang die ganze Zeit absichtlich wahrscheinlich mit falschem Namen anspricht. Und als die beiden im Haus ankommen, sagt sie so, ja komm, wir machen mal ein Selfie. Und sie stellt sich dann absichtlich vor Andy, damit nur sie und Piper auf dem Bild drauf sind. Und Andy so, nur so seine Stirn und seine Haare zu sehen sind.
Mhm, genau. Also
von Anfang an ist klar, er ist ja eigentlich unerwünscht im Haushalt, weil sie braucht ja eigentlich nur Piper. Wofür denn überhaupt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ne? Sie möchte eben dieses Ritual durchführen, das auf diesem Videotape, wir erinnern uns, gezeigt wird. Ja. Das ist auch ein Punkt, wo man dann im Internet bei vielen Leuten lesen kann, der Film erklärt ja so wenig, man wüsste ja gar nicht, was da passiert, wo ich mir so denke, na ja, also die Anweisungen sind jetzt nicht so kompliziert. Nee. Also du brauchst jemand, der, nennen wir es mal als Gefäß oder als Medium oder als Überträger oder was auch immer dienen muss. Das ist in unserem Fall Olli oder eben Connor, den sie offenbar entführt hat, weil sich gefangen hält. Und ihn hat sie auch in irgendeiner Form unter Kontrolle, weil er muss halt in diesem gezogenen Kreis bleiben. Und er scheint in irgendeiner Form besessen zu sein von irgendeiner Macht, einem Dämon. Sie selbst sagt, ein Engel. Ja. Ich glaube, sagt sie, glaube ich, mir ist ein Engel erschienen, der wunderbare Dinge tun kann. Mhm. Und was sie jetzt tun muss, ist, ja, sie muss diesen Dämon oder Engel eine gewisse Zeit unter Kontrolle haben und dann muss er sich, ich bin mir nicht sicher, ob es heißt die Seele, aber er muss sich den Verstorbenen einverleiben.
Ja.
Und das wird uns auch relativ deutlich gezeigt. Das ist nicht darum, also das ist nicht symbolisch gemeint.
Ich glaube, in dem Tape hieß es irgendwie, verspeise den alten Körper.
Genau. Ja. Also er nimmt quasi dadurch dann aber nicht das Fleisch an sich in sich auf, sondern quasi die Essenz der Seele, würde ich mal sagen, den Geist. Trägt das dann in sich und muss es dann auf einen anderen Körper überführen. Dafür soll Piper dienen. Dafür muss man aber den Tod des geliebten Menschen nachahmen.
Am selben Ort auch.
Genau. Und darum können wir uns jetzt schon vorstellen, dass es am Ende irgendetwas im Pool passieren wird, in dem die Tochter von Laura ertrunken ist.
Genau.
Und der Pool wird gefüllt mit Regenwasser. Das ist auch einer der wenigen Punkte, wo ich mich frage, da muss aber ganz schön viel für regnen, oder?
Ja.
Dass der Pool voll wird.
Ja, ja.
Aber gut, also gefühlt regnet es ja die letzte Stunde des Films eigentlich nur so
ungefähr. Ja, ja. Sie checkt auch vorher immer wieder so die Wettervorhersage. Genau. Ich meine, ich glaube, wir sind da in Australien, ne? So krass, dass da so viel regnet, aber die haben, glaube ich, so eine Regenzeit da, ne?
Das kann gut sein.
Ja, ja.
Und ich glaube nicht, dass da, wie alle immer meinen, immer nur Sommer ist. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, ich glaube, die haben da auch, ich weiß nicht, ob die da Monsune haben, so wie in Südostasien oder Asien. Sie hat aber auch von jedem Dach laufen gefühlt so 5 Röhren da in den Pool rein, damit sie bloß jeden Tropfen, der auf dieses Grundstück fällt, irgendwie abfangen kann. Das ist schon wild.
Ja, wie gesagt, das ist auch so ein Punkt, wo ich mich frage, ob das funktioniert. Aber gut, wir gucken immer noch einen Film. Und da kann ich drüber hinwegsehen, aber Ich finde es halt komisch, dass Leute erzählen, der Film würde nicht so viel oder nicht so klar machen, was da eigentlich passiert. Also klar, du musst richtig hingucken. Es sind wenige kurze Momente, wo diese Videos gezeigt werden, aber die Anweisungen sind unmissverständlich da.
Ja,
es wird ganz klar gesagt, was getan werden muss. Und wenn mir jetzt jemand erzählt, ich verstehe nicht, was da getan werden muss, ist jetzt ja nicht so das ultra komplizierte Ritual. Ne? Du musst ja nicht irgendwie einen Zaubertrank brauen mit dem Blut von 12 Jungfrauen oder so.
Nee. Ah, gut, also wer das gar nicht mitbekommen hat, hat wahrscheinlich zu viel aufs Handy geguckt oder so.
Gewagte Unterstellung, aber
naja.
Das wäre ich jetzt auch geneigt, sowas in der Art zu glauben, weil, naja. Also ich kann verstehen, wenn man sagt, das ist natürlich ein bisschen dünn, aber das ist halt die Prämisse, auf die man sich einfach einlassen muss. Ich meine, bei Talk to Me musst du dich auch drauf einlassen, dass es diese Hand gibt und wenn du die anpackst, dann kannst du mit Toten reden.
Ja.
Ich meine, da könnte man ja auch sagen, warum? Ja, ist doch egal. Ist halt so. Das ist die Prämisse des Films.
Ja, genau. Ist halt so. Hoppala. Ja, okay, also wir haben alle Zutaten. Wir haben den kleinen Connor, beziehungsweise Oliver. Wir haben Piper. Wir haben natürlich den Leichnam der Tochter, der war random in so einer Gartenhütte in der Gefriertruhe aufbewahrt. Checkst du eigentlich, wie lange das ist? Also, wann ist die Tochter gestorben? Das klingt manchmal so, als wären es so 3 Jahre gewesen, aber dann, ich weiß nicht, ob sie die ganze Zeit in dieser Truhe da lag. Es könnten aber auch so 3 Monate gewesen sein. Was natürlich erklären würde, warum der Schmerz noch so frisch ist. Aber würden Sie dann wirklich so einer Sozialarbeiterin, die gerade erst sowas erlebt hat, direkt wieder irgendwelche Kinder unterjubeln?
Das ist natürlich auch eine spannende Frage, die man hier klären müsste. Weil sie sagt ja unumwunden zu Andy, glaube ich auch, dass sie seitdem nicht mehr arbeiten gegangen ist. Ne? Also ihrer Arbeit als Sozialarbeiterin geht sie im Moment ja nicht aktiv nach.
Nee.
Und ja, es ist in der Tat eine gute Frage, ob man dann jemandem, der ein solches Trauma ja vermutlich noch nicht mal hinter sich hat, sondern gerade mittendrin ist, ob man dem dann wirklich junge Kinder an die Hand geben würde. Also Andy ist jetzt ja weniger kritisch, er ist ja kurz davor 18 zu werden, aber Piper müsste wirklich 14, 15 in der Ecke sein. Okay, das ist jetzt auch nicht im klassischen Sinne ein junges Kind, aber sie ist sehbehindert und also auch jemand, der ja auch einer gewissen Fürsorge bedarf auf jeden Fall. Also das ist in der Tat eine gute Frage, ob man das tun würde.
Aber gut, jetzt wo du es gerade wieder gesagt hast, also die Tatsache, dass sie zum Zeitpunkt der Geschehnisse nicht arbeiten geht, würde ja schon irgendwie dafür sprechen, dass sie vielleicht noch von der Arbeit freigestellt ist, um halt trauern zu können, was sie aber irgendwie nicht so richtig hinkriegt. Ne? Deswegen ist der Film auch für mich, also bei allem, was sie selber auch so sagt, also dieses, wie hast du das Trauma des Todes deiner Tochter verarbeiten können? Gar nicht. Dann stehen sie am Sarg von Andys Vater und Pipers Vater und sie will denen irgendwas einreden von wegen, ja, die Seelen von Menschen, die bleiben manchmal noch monatelang im Körper. Das ist wahrscheinlich etwas, was sie nochmal laut ausspricht, um es selber zu glauben, weil sie dann die Hoffnung hat, okay, die Seele meiner Tochter steckt immer noch in diesem Leichnam drin, den ich da in der Tiefkühltruhe im Gartenhäuschen liegen habe. Also sie klammert sich an jedes Fünkchen Hoffnung, dass dieses Ritual, was sie da versucht durchzuführen, irgendwie noch funktionieren muss. Und da kommen wir ja auch schon dazu, dass sie dann tatsächlich am Ende natürlich dann, nachdem sie es erfolgreich geschafft hat, einen Keil zwischen Andy und Piper zu treiben und Andy sich dann irgendwann aus dem Staub macht, um die Behörden darüber in Kenntnis zu setzen, dass dieser Oliver da rumhängt, der eigentlich Connor Bird ist. Und dann kommt er mit so einer Sozialarbeiterin wieder dorthin zurück und dann, also das möchte ich jetzt gar nicht sekündlich spoilern, was dann passiert, aber da dreht der Film nochmal völlig ab. Jedenfalls versucht sie dann ihren Plan in die Tat umzusetzen und Piper im Pool zu ertränken, was aber nicht funktioniert, weil sie sich wehrt und im letzten Moment dann das tut, was sie sich wahrscheinlich die ganze Zeit gewünscht hat. Sie spricht sie irgendwie mit Mom an. Ich weiß nicht, ob Piper das wirklich tut oder ob sie sich das nur einbildet, aber da lässt sie dann irgendwie plötzlich von Piper ab. Und ich glaube, in diesem Moment gibt sie dann ihren Plan auch einfach auf.
Ja.
Weil da holt sie dann einfach ihre Tochter aus dem Gartenhäuschen zu sich in den Pool und ergibt sich dann ihrem Schicksal. Ob es jetzt ihr Tod ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber für mich dient dieser ganze Film daher einfach so als Vehikel oder als Metapher für Trauer und das Unvermögen loszulassen. Obwohl der Film uns ja natürlich auch zeigt, dass du geliebte Personen oder von mir aus auch Haustiere, weiß nicht, geliebte Lebewesen, du kannst sie nicht einfach wieder zurückholen. Ja? Das sagt der Film ja auch. Also du überträgst zwar die Seele des verstorbenen Menschen in einen neuen Körper, aber das kann doch dann nicht das Gleiche sein wie vorher, oder? Stell mal vor, du würdest jetzt, deine Tochter würde sterben, Gott bewahre, und du würdest versuchen, ihre Seele in irgendeinen anderen Mädchenkörper zu übertragen. Das ist doch dann im besten Falle uncanny, oder? Weil das ist doch dann nicht deine Tochter.
Nee, also die Person sieht ja vermutlich auch völlig anders aus,
ja.
Also von daher, ja, ich glaube auch, es geht genau darum. Es geht darum, dass man vielleicht auch als Zuschauer sich genau diese Frage stellt, wie weit würde man denn wirklich gehen und wäre es das wert?
Ja.
Weil auch Laura merkt ja am Ende, nein, das kann es nicht wert sein. Ich muss akzeptieren, dass es nicht funktioniert hat. Es hätte ja funktionieren können, aber ich muss halt mit der Situation leben. Und ja, das ist schon eine harte Nuss. Und auch das, was wir nicht spoilern wollen, ist eine verdammt harte Nuss. Ich weiß, da saß ich wirklich im Kino und dachte, Leute, das geht nicht. Das könnt ihr jetzt nicht machen. Das ist nicht richtig. In einem amerikanischen Film würde das nicht passieren.
Nee, auf keinen Fall. Nee.
Also die Szenerie vielleicht, aber dann würde später irgendwas anderes mit einer eigenartigen Erklärung passieren, warum es dann doch nicht so war, wie man es gesehen hat.
Ja, das stimmt, ja. Ja, schon, also generell, alles irgendwie daran ist krass. Also was sie da mit Kindern machen, und das deswegen meinte ich auch, dass die Performance von, wie hieß er, Jonah Rhys Phillips, also von dem kleinen Connor, übel krass ist. Also nicht nur, wie sie ihn da hergerichtet haben, sondern auch, was der in seiner Mimik schon für eine Range hat, obwohl er, weiß ich nicht, er kann ja kaum älter als 12 oder so sein, jetzt der Schauspieler. Das fand ich schon echt krass. Aber gut, dass wir jetzt gerade mal in diese Richtung abdriften. Da kann ich dich mal direkt fragen, was sind denn so die Szenen? Okay, wir haben den Film jetzt beide heute erst gesehen, deswegen ist es natürlich nicht ganz so günstig, aber was sind so die Szenen, die dir so richtig krass im Gedächtnis geblieben sind?
Ja, das kommt jetzt darauf an, worüber wir jetzt sprechen möchten. Ob es Szenen sind, die mir im Gedächtnis bleiben, weil sie mich wirklich von der Darstellung schocken oder weil sie mich emotional berühren. Weil klar, ich glaube, jedem...
Du kannst auch aus beiden Kategorien eine nennen. Ist ja.
Also ich glaube, jeder wird unweigerlich an die Messerszene denken, ah, ja, wenn es um die Darstellung von unangenehmen Sachverhalten geht. Total. Also Leute, wenn ihr ihn nicht geschaut habt, hört mal kurz weg. Olli und Andy sind in der Küche und Andy schneidet eine Grapefruit, glaube ich, ne?
Ja.
Und bietet...
Oder eine Melone oder so, irgendein Obst auf jeden Fall.
Irgendein Obst, wo man schon ein stärkeres Messer für braucht, hat dafür ein wirklich riesen Küchenmesser. Im Vorfeld haben wir darüber diskutiert, ob es ein Küchenmesser ist oder eher was anderes. Und bietet Olli dann dieses Stück von der Frucht an. Olli möchte es aber so nicht nehmen und er gibt ihm das ganze Messer.
Ja.
Ich weiß gar nicht genau warum, aber Andy dreht sich dann um, weil er eine Schüssel oder irgendwas suchen möchte.
Genau.
Und als er wieder sich zurück umdreht, kaut Olli auf diesem Messer, zerschneidet sich die Schneidezähne und auch den Gaumen, die Lippe. Und das tut wirklich beim Hingucken weh.
Es tut so weh. Alter.
Also im Kino habe ich wirklich da gesessen, und ich habe bestimmt schon viel kranken Scheiß in irgendwelchen Horrorfilmen wie Saw oder so gesehen.
Ja, voll.
Aber da kann man ja immer noch sagen, okay, das hat sich jemand ausgedacht. Aber die Vorstellung, dass jemand auf einem Messer rumkaut, das könnte passieren.
Ja. Und dann ist das auch irgendwie trotzdem immer noch so ein bisschen krasser, wenn es ein Kind ist.
Ja, vollkommen.
So, was ja auch ganz offensichtlich bei ihm der Fall ist und was das Ganze nochmal krasser macht. Ja, nee, das muss ich auch sagen. Also mein Co-Nerd Matthias und ich, wir saßen da im Kino zusammen, haben den gesehen und er ist ja auch Vater. Und wenn irgendwas mit Kindern ist, das findet er schon immer dreimal krasser, als wenn es mit irgendwelchen Erwachsenen wäre. Also die Szene, in der sich der Kleine wiederholt selbst verletzt, da haben wir uns wirklich gewunden in unseren Sitzen vor Unbehagen und Ekel. Ey, das ist schon wirklich krass. Und das, ich weiß nicht, die Filippo-Brüder, die schaffen das doch einfach. In Talk to Me, deren Debütfilm, da gab es ja auch schon die Szenen mit dem Kleinen, wie hieß er denn? Ach, klein war er nicht mehr, 15, 16.
Der kleine 16 Bruder, so. Der Protagonist.
Genau, wie er sich da den Kopf auf Tischkanten und an Wände schlägt, bis es nur noch, sein Gesicht ist eigentlich nur noch Brei. Und auch da, den Film habe ich vor ein paar Tagen erst wieder gesehen und ich war so, ich konnte kaum hingucken.
Ja, obwohl man, wie ich es ja eben schon gesagt habe, bestimmt schon sehr viel krasseres Zeug
voll
gesehen hat.
Ja, ja, ich meine, hier Terrifier 2, die Schlafzimmer-Szene, so an sich ist das wahrscheinlich schon krasser, aber irgendwie...
Ja gut, aber Terrifier ist ja halt letzten Endes ein Splatterfilm und das ist ja so drüber.
Ja.
Da habe ich auch vorhin nochmal mit meiner Frau drüber diskutiert. Das erreicht dich natürlich nicht so. Das kannst du so weggucken. Also wenn du so Filme gelegentlich gesehen hast, natürlich ist das auf irgendeiner Ebene eklig, aber wie sagt Alex immer so schön, das kannst du nicht ernst nehmen, weil es einfach, ne, es erreicht nicht diesen Effekt, wenn du sowas realistisch darstellst.
Ja.
Das ist ja halt auch ähnlich wie immer in Tarantino-Filmen, wenn da urplötzlich diese Eruption von Gewalt kommt, wo man nicht in dem Moment darauf vorbereitet ist. Sie ist nicht drastischer dargestellt als in anderen Filmen, aber sie erwischt dich in dem Moment einfach, weil sie so völlig, ja, wie soll man das sagen? Ja, Eruption, ne? Sie ist einfach da, so bam, mitten in deinem Gesicht und du denkst nur, das ist jetzt aber krass.
Ja, weiß ich so. Was ist die blutigste Szene, die er hier gemacht hat? Wahrscheinlich der Kampf gegen die Crazy 88 in Kill Bill Volume 1. So, das ist schon sehr comic-y so. Und das ist halt bei Bring Her Back gar nicht der Fall. Ne? Und dann gibt's ja noch die zweite Szene, wo der Junge alleine zu Hause ist und einfach anfängt, sich so sein komplettes Gebiss an der Tischkante zu zerbeißen. Und das war auch heute Morgen wieder. Ich saß da und hatte Gänsehaut. Es ist wirklich unerträglich.
Ja, das ist...
Es ist wirklich heftig.
Vor allem alles, was mit Zähnen zu tun hat. Ja. Also jeder, der mal Zahnschmerzen hatte, also wahrscheinlich jeder, der das hier hört, hatte schon mal Zahnschmerzen.
Ja.
Und wenn man sich wirklich mal... Also den Zahn gestoßen hat, klingt komisch, aber wenn man sich da mal was gegen gehauen hat, jeder weiß, wie scheiße weh das tut. Und wenn du dann deine Zähne oder deine ganze Kauleiste in eine massive Holzplatte knallst und da Splitter rausreißt, du musst dir ja auch den ganzen Gaumenbereich, die Lippe muss ja völlig kaputt sein davon. Das ist wirklich. Und dann kaut er ja noch, ne, so und hat so einen völlig entleerten Blick dabei. Ne? Der das guckt irgendwo in die Unendlichkeit gefühlt und Mampf.
Ja.
Und das geht einem wirklich nah.
Das, was sie mit ihm da im Make-up gemacht haben, ist auch der absolute Wahnsinn. Ich meine, der sieht ja von Minute zu Minute, ich muss schon fast sagen, zombiehafter aus. Irgendwann hat er so völlig blutunterlaufende Augen und ich weiß nicht, rote oder gelbe Pupillen auch und so. Übelst hart. Okay, das war jetzt so das Körperliche. Was hat dich so emotional so ein bisschen schockiert?
Das ist eigentlich keine bestimmte Szene. Das ist diese Gesamtheit aller Dinge, die Laura tut, um, wie du es so schön gesagt hast, Zwietracht zwischen den beiden Geschwistern zu sehen, weil sie macht das so beiläufig.
Ja,
so, als würde ihr das überhaupt nichts ausmachen.
Ja.
Aber ich glaube wirklich, das, was mich am meisten mitgenommen hat, war, okay, es sind zwei Sachen. Einerseits, wie sie in diesen Becher uriniert und es dann über Andy schüttet.
Das ist so gestört.
Das ist so assi wirklich, weil Bettnässen für jemanden, der fast 18 ist, da muss ja jeder unweigerlich denken, irgendwas stimmt mit mir nicht.
Ja.
Und du würdest doch niemals auf die Idee kommen, dass jemand dich mit Urin übergießt. Es würde auch kein Mensch auf die Idee kommen, jetzt zu überprüfen, ist das mein eigenes.
Nee.
Also das ist so... Ich finde das ganz furchtbar.
Ja, sie tut das gezielt, um ihn gegenüber der Schwester und auch gegenüber dieser Wendy, der Sozialarbeiterin, zu diskreditieren, sozusagen.
Natürlich.
Guck mal, der pisst sich ins Bett. Auf sein Wort kannst du dich doch nicht verlassen.
Ja, der hat irgendwie einen Schatten, irgendwas ist bei dem nicht in
wirklich
Ordnung.
Wirklich heftig, ja.
Und, aber das ist auch halt wieder eine Gewaltszene. Sie sprüht sich ja mit Andys Deo ein, geht zu Piper ins Zimmer und schlägt Piper mit der Faust. Ja, nicht wirklich aufs Auge, aber so unters Auge.
Ja.
Und das ist auch, ich meine, ich habe krassere Gewalt gesehen, aber dass man wirklich denkt, wie abgebrüht kann man sein, einem wehrlosen Menschen mitten ins Gesicht zu schlagen und dann halt noch so durchtrieben zu sein, sich mit diesem Deo einzusprühen, weil klar, Piper sieht schlecht, also läuft bei ihr sehr viel über den Geruchssinn.
Ja.
Das ist so, ich habe gedacht, ich würde diese Frau am liebsten nehmen und schlagen. Also ich habe Andy vollkommen verstanden, als er seinen Ausraster hatte.
Ja, und dann sagt sie so, Piper, wer war das denn? Ja, ich weiß nicht, aber ich habe Andy gerochen. Also sie hat natürlich genau das erreicht, was sie wollte, was du gerade schon gesagt hast. Das ist einfach heftig. Und dann, und das ist dann ja auch die Szene, wo sie dann Piper offenbart, was er ihr vorher im Suff erzählt hat. Ja, dein Vater hat dich geschlagen und jetzt schlägst du deine Schwester. Und sie so, wie, Papa hat dich geschlagen? Weil das haben wir jetzt noch gar nicht so ein bisschen erzählt. Also Andy hat immer diese ganzen Gewaltausbrüche, die sein Vater ihm gegenüber hatte. Also erstens hat der Vater das getan, wenn Piper nicht zu Hause war oder wenn sie geschlafen hat. Und zweitens hat Andy ihr das auch nicht erzählen wollen, um ihr Bild vom Vater nicht zu zerstören. Weil es war wohl irgendwie so, dass als Andys Vater und Pipers Mutter war es, glaube ich, als die beiden geheiratet haben, da hatte dann der Vater plötzlich die Familie, die er sich schon immer gewünscht hat. Aber mit Andy hatte er irgendwie trotzdem immer noch so seine Probleme und hat Andy nicht so die Aufmerksamkeit geschenkt, die Andy gerne wollte. Und deswegen hat er dann so diese klassische Karriere, sag ich jetzt mal, durchlaufen. Von wegen, ich habe Ärger in der Schule provoziert, wenn mein Vater mich beachtet oder hat mich dafür gehasst.
Verhaltensauffälliges Kind halt im weitesten Sinne. Was ja aber völlig normal ist.
Ja.
Weil ich glaube, er muss ja in dem Moment 8 Jahre, glaube ich, war er da, erzählt er hinterher. Und also wenn du als 8-Jähriger mitbekommst, ich bin jetzt völlig abgeschrieben, dass man dann auf einer gewissen Ebene freidreht, kann ich schon vollkommen nachvollziehen.
Ja. Können wir uns mal klären? Das weiß ich jetzt gerade auch gar nicht mehr. Also ich habe ein Gedächtnis, wie ihn sieht. Was ist denn mit der Mutter? Irgendwie, der Vater stirbt, okay, aber wo ist die Mutter?
Das ist eine
sehr gute nichts von der Scheidung mitbekommen. Okay, wir müssen scheinbar akzeptieren, dass sie auch einfach weg ist.
Also aus dem Gesamtkontext kann man ja eigentlich schließen, dass sie tot sein muss, oder?
Irgendwie schon, ja.
Weil sonst, also sie wäre ja Pipers leibliche Mutter, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich glaube nicht, dass ihr Vater wirklich ihr Vater ist, oder? Oder wird das so
gesagt? Das war Andys Vater.
Richtig, ne?
Aber Patchwork-Familie im Grunde.
Genau. Also von daher, wenn er eben sterben, also er stirbt ja, und wenn er sterben würde, müsste sie ja eigentlich wieder zu ihrer Mutter, wenn es ihre leibliche Mutter war.
Schon,
und da
ja.
das nicht passiert, es ist ja auch nie die Rede davon, dass man versucht, sie zu erreichen, aber ich meine auch, es wird nie erwähnt, dass sie tot wäre. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, aber logisch betrachtet muss sie es eigentlich sein.
Ja, ich habe das Ende des Films jetzt auch so interpretiert, als dass Piper dann so eine Vollweise ist dann schlussendlich. Gut, aber auch besser, was heißt besser für sie natürlich nicht, aber gut, dass sie nicht bei Laura bleiben musste, weil Spoiler, sie schafft dann irgendwie den Absprung am Ende noch. Gott, was wollte ich denn noch sagen? Ja, also über die Szenen, die mich körperlich schockiert haben, haben wir geredet. Ich hatte tatsächlich auch, also nebst der Atmosphäre hatte ich auch genau die Szene, wo sie in diesen Becher reinpinkelt, als Szene, wo ich dachte, wow, krass, was geht denn hier gerade ab?
Das ist ja auch so eine Szene, die, glaube ich, einen sehr schmalen Grat hat. Ne? Ich glaube, dass das für viele Leute im ersten Moment so lustig wirkt. So, guck mal, die Blöde, die pinkelt in den Becher. Und dann so, oh.
Nicht so witzig, ja. Nee, und das mit dem, das macht der Film ja auch so gut, ne? Also, der Junge, der da schon eingesperrt lebt, als sie da ankommen, Oliver, wird ja von ihr als mutistisch bezeichnet, ob er das wirklich ist, glaube ich nicht, weil am Ende schafft er es ja auch, den Polizisten seinen Namen zu nennen. Wahrscheinlich ist er einfach nur des Todes geängstigt oder möchte sich selbst schützen oder so.
Also, ich habe das so verstanden, dass er halt besessen ist und dass er darum, dieser Dämon oder Engel an der Oberfläche ist, solange er in diesem Kreis bleibt.
Ja.
Weil, aber irgendwie ist er ja noch in dem Körper drin.
Er ist da.
Weil bei dieser Grapefruit-Szene schreibt er ja auch Bird
genau.
auf den Zettel. Das
genau.
ist ja sein Nachname, wo man denkt, was ist, ja, der hat einen Vogel. So
ungefähr. Genau.
Der Witz macht im Deutschen Sinn, im Englischen nicht. Ne? So. Oder?
Ja,
im Englischen sagt man doch nicht, you got a bird.
Nee, nicht, dass ich wüsste. Nee, aber genau das ist es. Ne? Da möchte der Film es dir erst so als Nebelkerze verkaufen. Von wegen, okay, der Junge ist verrückt, deswegen schreibt er nur Bird auf den Zettel. Und dann, als Connor dann da bei der Sozialarbeiterin vorbeischaut, sieht er dann das vermissten Plakat des Jungen. Nee, krass. Also, ich glaube, ich würde jetzt schon fast so Richtung Fazit gehen, weil ich glaube, wir haben jetzt über alles schon gesprochen. Ne? Der zweite Film der Filippo-Brüder, die damit meiner Meinung nach einen weiteren gelungenen Eintrag in ihre Filmografie gebracht haben, nach Talk to Me. Ich bin mal gespannt, ob jetzt Talk to Me kommt, also mit H2 oder irgendwie. Also ich fand jetzt eigentlich nicht, dass Talk to Me besonders viel hergegeben hätte für eine Fortsetzung. Aber wie es eben heute so ist, weiß ich nicht, der Film hat wahrscheinlich 10 Millionen gekostet und 100 eingenommen oder so. Da muss natürlich dann eine Fortsetzung kommen. Also Bring Her Back, wieder krasse Gewaltspitzen in der Visualität, vor allen Dingen gegen Kinder oder ja so eine Selbstverletzung von Kindern. Falls euch sowas unangenehm ist, dann macht einen Bogen um den Film. Ansonsten kann ich den auf jeden Fall krass empfehlen. Er ist unangenehm, sich anzuschauen, sowohl in den Gewaltspitzen als auch von der Atmosphäre her. Also da wird eine ganz düstere Atmosphäre gemalt. Obwohl er auch die ganze Zeit, und das ist das, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, für mich auch jetzt beim dritten Watch inzwischen so eine ganz krasse Traurigkeit mitgeschwungen ist von dieser Figur, die trotz all ihrer Taten irgendwie ja doch ganz schön bedauerlich ist eigentlich, wenn man sich mal darüber so im Klaren ist, oder ich zumindest jetzt seit heute, wie tragisch sie eigentlich ist. Naja, also ich meine, ich kann es mir nicht vorstellen, wie es ist, ein Kind zu verlieren, aber es muss schon verdammt tragisch sein. Aber irgendwie findest du das nicht auch komisch? Also das ist für mich ein weiteres Argument, dass der Film wahrscheinlich gar nicht so lange nach dem Tod spielt, weil wenn du jetzt vorstellst, deine Tochter käme dich hier besuchen und die wird da vorne ausrutschen und sich am Türrahmen das Genick brechen, würdest du dann hier wohnen bleiben? So, weil sie wohnt ja immer noch in dem Haus mit dem Pool, in dem die Tochter ertrunken ist. Also ich glaube, ich müsste für so einen klaren Neuanfang irgendwie weg.
Ja, es kann ja eigentlich nicht lange her sein, weil sie muss ja irgendwie der Leiche habhaft geworden sein. Also entweder muss sie ja das Grab ausgehoben haben oder die Leiche geklaut haben, aber dann müsste ja irgendwann die Beerdigung sein. Also sie muss ja offen, das kann ja also nicht sein, also muss ja sie die Leiche wirklich ausgegraben haben. Und das müsste ja eigentlich irgendwie mal irgendwem auffallen, weil sie ist ja nicht allein in der Welt, ne? Also sie hat ja zumindest ihre Kollegin Wendy, die ja offenbar auch einen guten Draht zueinander hatten, wie das so im Film rüberkommt.
Die beste Sozialarbeiterin, die wir je hatten.
Ja.
Mit Laura.
Und sie muss ja auch sonst irgendwelche weitergehenden sozialen Anschlüsse gehabt haben, weil gibt ja auch die Videos, wo dann ja eben der echte Olli zu sehen ist, weil sie ist ja sogar so unkreativ, dass sie sich als Namen für Connor einfach irgendwie den Namen von jemandem, ihr Neffe ist es, glaube ich.
Ihr Neffe, ja, genau.
Also und wenn sie einen Neffen hat, muss sie ja auch Geschwister irgendwie haben.
Eigentlich schon, ja.
Also es muss ja irgendwelche anderen Leute geben, die vielleicht auch mal Kontakt mit ihr aufnehmen oder vielleicht auch mal das Grab ihrer Tochter besuchen würden. Also es kann eigentlich kein besonders langer Zeitraum sein, da bin ich dabei. Es kann jetzt nicht, eigentlich nicht Monate sein, aber dann wärst du wieder bei der Frage, warum schickt man ihr die Kinder dann vorbei?
Ja, also, das ist irgendwie alles.
Es ist so ähnlich wie bei manch anderen Filmen. Klar, ein paar Kröten muss man hier schlucken. Da muss man einfach sagen, das ist halt so.
Ja.
Da könnte man jetzt ein Fass aufmachen und sagen, das ist doch total unlogisch. So, ja, natürlich ist das jetzt nicht zu 100% realistisch. Da wäre ich immer bereit mitzugehen. Aber ich finde, im Rahmen seiner inneren Logik bleibt der Film sich zumindest selbst treu. Weil es gibt ja auch Filme, die stellen manchmal irgendwelche Regeln auf und beachten sie selber nach 5 Minuten nicht. Ne?
Ja,
oder
das stimmt,
folgen keiner wirklichen Logik. Und ich finde schon, hier hat man sich Mühe gegeben, das alles in sich schlüssig und irgendwie konsistent zu halten.
Ja, denke ich auch. Naja, plus, das kommt ja auch noch hinzu, sie muss ja, um dieses Ritual durchführen zu können, am selben Ort geblieben sein, an dem auch ihre Tochter gestorben ist. Deswegen, klar, ist sie nicht weggezogen, aber gut.
Aber was wieder die Frage aufwirft, wo hat sie dann dieses Videoband her? Inklusive Abspielgerät.
Kam so ein russischer Hitman vorbei und hat alles vorbei.
Ja, keine Ahnung. Genau. Steht vor der Tür. Na, hallo, ich bin Dimitri, ich verkaufe Videos.
Ich war mal mit einem Kumpel im Kino und habe den Film gesehen in Essen. Und der hat ein Auslandssemester in Russland gehabt und ist mit einer Russin verheiratet. Das heißt, an einer Stelle wird in diesem Tape ja sogar eingeblendet, woher das Video kommt. Das ist irgendeine russische Internetseite, .net oder so. Und der konnte mir sogar sagen, was das bedeutet. Aber ich habe jetzt vergessen, ihn im Vorfeld nochmal zu fragen.
Schade.
Ja, naja, aber es war irgendwas mit Teufel und Dämonen und so, hat er, glaube ich, gesagt. Genau. Naja, anyway, wir sind jetzt auch krass schon am Rosinenpicken. Also, das ist jetzt nicht so, als ob ihr euch den Film anschaut und das ist von vorne bis hinten so ein Logikloch, sondern das war jetzt wirklich schon so ein kleiner Deep Dive, wo wir uns gefragt haben, was ist denn eigentlich dies und jenes. Der Film ist wahnsinnig atmosphärisch und das Ende irgendwie schockierend. Also, wenn der Film zum Ende hin nochmal an Fahrt aufnimmt, wenn Andy und Wendy da ankommen, da ankommen, hat mich schon überrascht im Kino, fand ich heftig. Da saß ich kurz mit offenem Mund da. Was da jetzt passiert, möchte ich jetzt aber tatsächlich an der Stelle eigentlich gerne im Dunkeln lassen. Genau, deswegen von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, sich den Film anzuschauen. Der hat übrigens seine FSK 18 meiner Meinung nach auf jeden Fall verdient. Also gerade in den Gewaltspitzen ist das so einer der heftigeren Filme, die ich jetzt in den 2020er Jahren gesehen habe. Ich denke mal, der Markus sieht das ähnlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also, ich habe es ja schon gesagt, ich habe schon bestimmt viel kranken Scheiß gesehen, wo auch sicherlich mehr passiert, also wo du mehr Gemetzel an sich siehst. Aber die Frage ist ja immer, wie wirkt es? Und ich habe in den letzten, ich würde mal sagen, 5 Jahren selten einen Film gesehen, der in seinen Gewaltspitzen wirkungsvoller bei mir war, wo ich wirklich dachte, oh, das muss aber doch nicht sein. Also das letzte Mal, dass ich das wirklich hatte, kann ich ruhigen Gewissens sagen, war, als ich Human Centipede 2 geschaut habe.
Oh.
Als dann der gute Protagonist anfängt mit seinen Operationen, mit dem Tacker und weiß ich nicht was. Also das war auch einer dieser Momente, wo ich dachte, ach, das muss jetzt aber echt nicht sein. Aber ist natürlich ein völlig anderes Subgenre von Horror.
Ne? Ja, also. Ja. Ich meine, was haben wir denn hier? Ist das eigentlich irgendwie ist es ein Drama?
Ja, oder psychologischer Horror, ne? Oder irgendwas in der Richtung.
Ja, so Elevated Horror, Drama, so in die Ecke würde ich den Film stecken. Ohne ihn jetzt genau einem dieser Genres nur zuordnen zu können, aber ja. Falls das alles interessant für euch klingt, dann gebt ihm auf jeden Fall eine Chance. Ist für mich tatsächlich ein Must-Watch. Wir haben es auch beide gesagt, aus diesem Horror-Hattrick, der da damals in den Kinos lief, hat der uns am besten gefallen. Ich glaube, danach war er bei mir Together und danach Weapons, weil bei Weapons, der ist mir am Ende ein bisschen zu abgedreht geworden.
War bei mir genauso.
Ja.
Also, beziehungsweise zu abgedreht war nicht mal das Problem. Weapons fand ich lange Zeit sehr spannend aufgrund seiner Erzählweise.
Ja.
Hab aber hinterher gedacht, das ist aber auch das Einzige, was den Film wirklich auf irgendeiner Ebene geil macht, weil die eigentliche Handlung, die ist Die könnte auch ein Groschenheft von John Sinclair sein. Ist jetzt nicht böse gemeint, ich mag John Sinclair, ne? Aber das ist halt, das ist jetzt nichts, was besonders psychologischen Tiefgang hat.
Ja.
Auch hier könnte man sagen, wo ist denn das Problem? Musst du einfach hinnehmen? Ja, aber gefühlt bei Weapons, was man da macht, kann ja scheinbar auch jeder einfach.
Ja.
Ne, wenn er diesen Baum hat oder was es war, dann kann das jeder, auch ohne sonst was. Ich meine, klar, jetzt könnte man hier sagen, wer das Tape hat, kann das aber auch. Aber hier hast du halt diese, wie ich, sehr krasse psychologische Komponente. Und bei Together fand ich halt auch, der war irgendwie spritziger. Also der hatte diese humoristischen Einlagen, die aber für mich nicht so stark humoristisch waren, dass es sich mit dem eigentlichen Horror gebissen hat.
Nee, es war kein quatschiger Humor.
Genau.
Ja.
Und es war ja halt auch so ein bisschen, ja, philosophische Fragen. Ne? So,
ja, ja.
Es geht ja auch so ein bisschen darum, wie lang ist ein Mensch noch ein Individuum, ne? Wenn er in einer Beziehung ist und
das
sowas.
Stimmt.
Das sind ja schon spannende Fragen.
Ja.
Jetzt könnte man auch sagen, das interessiert mich nicht in einem Horrorfilm, aber.
Nee, ich fand das spannend verwoben.
Ja, auf jeden Fall. Aber auch da gilt, du wirst sehr viele Leute haben, die sagen, das ist kein Horrorfilm, tu weg die Scheiße. Weil da fliegen ja keine Gedärme, dafür sieht man Killemann. Ne? So.
Nee, ich fand das aber auch interessant. Ich meine, wir kennen das alle, ne? Also, ich kenne jetzt deine Frau nicht, deswegen sage ich dir so, wie geht's dir? Aber wenn ich deine Frau kennen würde, würde ich wahrscheinlich immer schreiben, wie geht's euch? So, da verschmilzen dann zwei Personen schon, so, ne?
Ja, ja,
so
ist ganz gehen.
Plus, der Film hat auch ganz krass davon gelebt, dass natürlich Dave Franco und Alison Brie auch im echten Leben verheiratet sind und deswegen eine geile Chemie haben. So, das hat auch ganz viel zum Film beigetragen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Aber der ist nicht von A24, oder?
Nee, aber hätte irgendwie ins Portfolio gepasst.
Inhaltlich auf jeden Fall.
Ja, ja. Genau.
Und Weapons nicht so, ne?
Ja, also, es ist ein crazy Horrorfilm gewesen, deswegen vielleicht sogar schon, aber ja, aber ich weiß schon, was du meinst. Also ich fand jetzt Together auch mehr A24 als Weapons, genau.
Ja. Aber trotz allem sind alles gute Filme, die Total. Man sich gut angucken
kann. Ja, ja. Also, dass du gleichzeitig drei Horrorfilme im Kino hast, von denen kein einziger ein Stinker ist, ist jetzt vielleicht ist schon eine Rarität, würde ich sagen. Kommt nicht so oft vor.
Dafür gab es ja zu Beginn des letzten Jahres Megan 2.0 und ich möchte mich nicht wiederholen und wieder erzählen, wie schlecht er ist.
Megan 2.0 und was waren da noch?
An Sachen, die schlecht waren oder überhaupt?
Ja, überhaupt.
Letztes Jahr war sehr viel hier Blood and Sinners oder wie der im Deutschen
heißt.
Ah,
ja, Blood and Sinners, ja.
Dann gab es ja auch noch hier so Quatsch wie Screamboat, was ja hier.
Oh Gott, ja, ja, ja. Oh Gott. Okay, darüber reden wir jetzt
irgendwie.
Das fast jetzt aufmachen,
ey. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, das Reboot oder Requel.
Gott, ja, ja, ja. Stimmt, das war letztes Jahr im Sommer, ne?
Ja. Also es gab sehr. Also ich habe ja auch mit Robert bei Alex einen Jahresrückblick gemacht, wo wir unsere Top- und Flop-Filme hatten. Mhm. Also da hat man schon gemerkt, es gab schon reichlich Horrorfilme.
Ja, das stimmt.
Aber natürlich auch viele, die. Ja, einfach nur das Klischee bedient haben. Ne?
Ja, ja.
Und von daher waren, glaube ich, die drei, unter der Horror-Hattrick, der hatte schon leicht andere Dimensionen. Also das war schon eine etwas andere Art von Horror in so bei allen drei Filmen.
Total. Plus mein Eindruck war, die Filme sind nicht so im Nichts des üblichen Veröffentlichungsrhythmuses versiegt, sondern die haben auch wirklich Publicity bekommen und sind viral gegangen. Vor allen Dingen Weapons mit den Kindern, die da so mit den Armen nach hinten angewinkelt rumrennen und so. Genau. Okay, jetzt soll es das aber wirklich gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Markus, dass er diesen Film mit mir besprochen hat.
Sehr gerne.
Und jetzt müssen wir auch irgendwie einen Hattrick voll machen. Das heißt, wir suchen uns noch irgendeinen anderen schönen Film aus und dann sprechen wir den auch noch. Also nicht jetzt, aber dann wieder wahrscheinlich wieder in so einem halben Jahr oder so.
Oder wir suchen uns andere Spielwiesen, habe ich gehört, aber später
auch,
mehr dazu.
Auch das, genau. ja. Ansonsten, ich hoffe, dass euch unsere Filmkritik hier zu Bring Her Back gefallen hat. Schreibt uns eure Meinung zum Film doch gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich auch über ein Like und ein Abo freuen. Ihr könnt mir auch immer Feedback schicken über meinen persönlichen Instagram-Account der Arthouse Otto oder über den Instagram-Account der verdammten Nerds. Und schaut auch gerne bei YouTube vorbei. Ich weiß, da kam lange nichts mehr, da kommt jetzt aber bald wieder was. Ich hatte echt viel um die Ohren. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Hier bei A42 mit mir, dem Niklas.